Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de.
Hallo und guten Tag, hier ist der Big End Sports Podcast. Ich bin Patrick Hoch und mein heutiger Gast ist Robert Pignor, Geschäftsführer von RP Sportmanagement und Deutschlandverantwortlicher des WWW Venlo. Wir möchten heute gerne über Corona-Sport allgemein in den Niederlanden reden. Guten Tag, Robert.
Hallo, hi.
Zuerst stellen wir allen Leuten aber drei Fragen. Mhm. Und zwar zum einen, wer ist der größte Sportler für dich?
Mhm. Okay. Größter Sportler bisher? Boah, schwer zu sagen. Also, du musst natürlich sportartenübergreifend schauen. Ich bin natürlich sehr fußballlastig in meinem Wirken. Also von daher würde ich wahrscheinlich beim Fußball bleiben. Und da ich eigentlich mehr schlecht anmaßen will, über Sportler zu sprechen, die ich live selber nicht miterlebt habe, dementsprechend fallen eigentlich so alles in den 70ern, 60ern und 80ern im Prinzip eigentlich alle raus. Von daher würde ich mich tatsächlich auf Lionel Messi festlegen.
Okay, den hatten wir bisher noch nicht. Ich meine, wir hatten bis jetzt fast überall Michael Jordan, so gefühlt.
Ja.
Aber Messi, da kam noch keiner drauf. Die zweite Frage wäre, was ist das größte Sportereignis, dem du je beiwohnen durftest? Oder
wenn ich beiwohnen durfte?
Ja, wo du dran teilgenommen hast, was du gesehen hast überhaupt. Ich meine, Bundesjugendspiele zählen da auch.
Ja, aktiv auf jeden Fall die Bundesjugendspiele. Passiv dann die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Da war ich gerade selber frisch aus dem Abi raus, aus der Schule raus und habe als Volunteer auf Schalke gearbeitet und alle Mannschaften betreuen dürfen, die vor Ort waren. Und das war natürlich als 18-Jähriger dann gerade mal ein tolles Erlebnis, als du dann Portugal, Argentinien und so weiter dann vor Ort bei Trainingstagen und Spieltagen im Prinzip mit neben Kabinen begleiten durftest und so weiter. Und näher dran konnte man eigentlich gar nicht sein. Von daher war das so, glaube ich, das größte Erlebnis bisher, ja.
Ja, bei mir haben damals die Mexikaner im Hotel nebenan gewohnt.
Auch schön. Ja, die haben tatsächlich auch auf Schalke gespielt.
Ja, die habe ich dann immer getroffen und immer nachts die Fans nach jedem Spiel der Mexikaner vor der Haustür gehabt.
Ja, die haben gute Stimmung gemacht, das stimmt.
Das war laut, das ist richtig. Ja. Und die dritte Frage ist, welchen Sport findest du noch interessant, außer dem, den du aktiv machst oder beruflich machen musst?
Neben dem Fußball im Prinzip auch Eishockey. Das liegt vielleicht daran, dass ich einfach selber früher Inlinehockey gespielt habe, quasi den Sommersport der Eishockey-Profis und mit vielen von denen zusammenspielen durfte über Jahre. Und deswegen Eishockey ist im Prinzip dann so die zweite Leidenschaft neben dem Fußball, ja.
Okay. Du bist viel in den Niederlanden unterwegs mit RP Sportmanagement und für den WWW Venlo. Wie hast du denn natürlich wie in jedem anderen Land stattfindenden Corona-Abbruch miterlebt in den Niederlanden? Ging das da so in Anführungsstrichen geordnet ab wie hier oder war das mir so ein plötzlich fällt hier was um und es ist Stress wie in Nordamerika?
Also sagen wir mal so, der Abbruch kam plötzlicher als in Deutschland. In Deutschland wurde schon abgebrochen und daraufhin hat die Niederlande dann nachgezogen. Lange Zeit wurde im Prinzip das versucht, nach hinten zu schieben und auszureizen. Aber dann kam der Abbruch dann vielleicht doch ein bisschen plötzlicher als in Deutschland. Aber an sich lief das doch schon alles auf der Zeitschiene relativ parallel. Doch, muss man schon sagen. Also da gibt es keine gigantischen Unterschiede.
Also dann eher so das Mittelding zwischen Deutschland und den USA, wo halt das Glas Wasser umgekippt ist und plötzlich war alles nass, so ungefähr.
Genau, richtig, ja.
Wie siehst du denn den Komplettabbruch im Prinzip allen Sportarten in den Niederlanden, wo ja im Gegensatz zu Deutschland keine Pläne für Geisterspiele sind oder so ein Turniermodus wie jetzt im Basketball? Ja, wie siehst du das denn? Ist das besser oder schlechter?
Also ich favorisiere da eindeutig das deutsche Modell. In den Niederlanden ist es eben so, dass der Sport nicht ganz so abhängig von den Fernsehgeldern ist wie in Deutschland. In Deutschland sind die Etats der großen Bundesliga-Vereine natürlich oder auch der Zweitliga-Vereine schon sehr, sehr, sehr TV-geldlastig. Um jetzt mal ganz konkret im Beispiel des WWF Fendo zu sprechen, für den ich jetzt auch tätig bin. Unsere Fernsehgeldeinnahmen betragen ungefähr 23% des Gesamtetats. Ich denke, das liegt immer bei vielen Vereinen in der Bundesliga im Doppelten. Dementsprechend ist die Wichtigkeit, dass die Saison fortgeführt wird, damit nicht Vereine in die Insolvenz schlittern, in den Niederlanden wesentlich geringer gewesen. Mhm. Und deswegen hat man sich dann im Endeffekt, glaube ich, auch dafür entschieden, keinen Sonderweg für die Liga zu wählen, sondern hat sich im Prinzip einfach an Großveranstaltungsverordnungen gehalten, die bis Ende August in den Niederlanden genauso verboten sind wie in Deutschland und eben dort keine Ausnahme für den Fußball, sprich die Eredivisie gemacht, einfach weil die Relevanz nicht so gegeben war, wie es in Deutschland der Fall ist. Mhm.
Kurze Frage, von mir aus auch mit einer längeren Antwort. Findest du das besser, dass die Fernsehgelder nicht so die Abhängigkeit der Clubs forcieren? Oder nicht? Ich meine, in Deutschland mit 50% bist du, glaube ich, noch im positiven Bereich. Ich glaube, das ist viel, vielerorts mehr als 50%, wo die Fernsehgelder in den Etat einfließen.
Ja, also um das mal an einem ganz konkreten Beispiel zu haben, es geht sich um einen Spieler von uns, den wir jetzt nicht halten konnten, der zu einem deutschen Zweitligisten wechseln wird, der vom Zuschauerschnitt, von seinem Umfeld, von seiner Sponsoring-Landschaft eine 1:1 Kopie von uns ist. Mhm. Der Unterschied ist, der Spieler kann dort wesentlich mehr Geld verdienen, weil einfach der Etat dieses Vereins fast doppelt so hoch ist wie unserer, was ausschließlich den Fernsehgeldern zu schulden ist. Daran sieht man einfach, dass der Wettbewerb im Prinzip dort an der Stelle schon auseinanderläuft. Also es sind im Endeffekt zwei Vereine, die vom Personal, vom Stadion, vom Umfeld her schon vergleichbar sind, die aber im Prinzip in zwei ganz unterschiedlichen Preisklassen an Spielern sich bedienen können, obwohl sie im Prinzip von den infrastrukturellen Maßnahmen ziemlich gleich sind. Also von daher ist es natürlich schon ein gigantischer Vorteil für die Vereine in Deutschland, die Fernsehgelder zu generieren, die sie haben. Natürlich darf man nicht vergessen, dass Deutschland zigfach größer als die Niederlande sind. Die Niederlande, gerade hier in unserem Grenzgebiet zu Nordrhein-Westfalen, sind genauso groß wie Nordrhein-Westfalen. Dementsprechend ist es halt schon so, dass man im Endeffekt es runterbrechen müsste und sagen würde, man würde eine komplette Liga nur in NRW auf die Beine stellen. Und deswegen, also ich würde es mir natürlich wünschen für die niederländischen Vereine, dass die Fernsehgelder angeglichen werden an die deutschen. Allerdings muss man auch realistisch sein und die TV-Zuschauer auch in Relation setzen. Und da sind die Niederlande nun mal wesentlich kleiner und dementsprechend auch weniger wert im Prinzip als die Rechte in den Bundesligen.
Dennoch sind die Niederlande ja mit weniger Material sozusagen relativ vorne dabei, weltweit im Fußball und auch auf Club-Ebene. Würdest du sagen, dass jetzt so eine Art Salary Cap oder eine paneuropäische Regelung über von mir aus auch Spielergewerkschaften oder die Verbände an sich notwendig wäre, um das zu erhalten? Oder würde das vielleicht so bleiben, wenn es so weiterläuft?
Also ich glaube, dass so ein Salary Cap den Niederlanden beziehungsweise allen kleineren Ligen definitiv in die Karten spielen würde. Ich denke schon, dass es für viele Spieler weiterhin sehr attraktiv ist, gerade auch jetzt in der Eredivisie zu spielen, eine sehr offensive Liga, die viel auf junge Spieler setzt, mit vielen Toren, meistens immer in den Top 3 der meisten Tore aller europäischen Profiligen. Ein attraktiver Fußball, was viele, viele, viele Spieler aus Deutschland bestätigen, die jetzt mal den Step Richtung Holland machen. Ich glaube, dass so ein Salary Cap den Vereinen in den Niederlanden auf jeden Fall in die Karten spielen würde. Ob sowas realistisch ist und ob sowas durchsetzbar ist auf lange Sicht, ich bezweifle es momentan noch, ehrlich gesagt. Aber es würde, glaube ich, ein bisschen zur Angleichung der Stärke der jeweiligen Ligen oder auch der Möglichkeiten, Spieler zu verpflichten führen.
Ja, da gibt es ja bis jetzt, oder wir geistern ja so verschiedene Modelle mit der FIFA-Rangliste und dann Aufteilung in Divisionen, die dann verschiedene Salary Caps haben und so weiter durch die Gegend. Ja. Mal sehen, was da kommt. Nun hat das ja im Fußball bei euch dazu geführt, der Abbruch, dass einige Mannschaften, Vereine sich da ungleich behandelt fühlen. Also es gibt jetzt zum Beispiel Klagen von Alkmaar wegen der Champions League, weil sie ja nur kurz hinterm ersten Platz waren und deswegen jetzt in die Qualifikation müssen. Und Feyenoord erst eine Runde später, Ajax eine Runde später reinkommt. Utrecht, dem man die Europa League oder den Pokalsieg, eins von beiden halt genommen hat, vielleicht auch beides, und Cambuur, die halt in der zweiten Liga halt fast alles platt gemacht haben und nicht aufsteigen können. Wie siehst du diese Klagen und wie siehst du da die Chancen auf Erfolg?
Die Klagen sehe ich durchaus nicht unberechtigt. Also jetzt mal um die Einzelfälle anzusprechen, Alkmaar gewinnt beide Spiele gegen Ajax, ist punktgleich mit Ajax in der Tabelle, liegt am Torverhältnis, dass sie im Prinzip nur hinterherhinken.
Ich glaube, es geht sogar nur um 2 Tore oder irgendwie sowas.
Richtig, also es ist wirklich nicht viel. Also es ist keine 10 oder 20 Tore, sondern es ist wirklich echt auf Augenhöhe. Und es ist halt ähnlich wie in Deutschland. Dort hat auch im Prinzip neben Bayern und Dortmund vielleicht alle 10 Jahre mal ein Verein die Chance, die Meisterschaft zu holen. Und so ist es jetzt hier in Holland auch wieder. Normalerweise PSV und Ajax machen die Meisterschaft unter sich aus. Jetzt hat Alkmaar seit Ewigkeiten, ich glaube seit Louis van Gaal, mal wieder die Chance, Meister zu werden. Und die Chance wurde ihnen jetzt genommen. Letztendlich, wenn man sich für diesen Abbruch allerdings entscheidet und die aktuelle Tabelle als Bild nimmt, dann ist es nun mal Fakt, dass Ajax Nummer 1 ist. Und deswegen ist es aufgrund der Faktenlage, glaube ich, dann schon der richtige Beschluss. Anders sieht es halt schon bei Utrecht aus, die im Endeffekt ein Spiel weniger hatten, absolviert hatten als die Konkurrenz, als Willem II Tilburg, die dann tatsächlich den Europa League Platz bekommen haben und mit dem Nachholspiel Tilburg noch hätten einholen können. Da hätte vielleicht diese Koeffizientenregelung, wie sie in manchen Ligen getroffen hat, vielleicht dann doch noch einen Ausschlag geben können. Und das Pokalfinale, das Utrecht gegen Feyenoord genommen wurde, wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, um Utrecht dann wieder in die Europa League strömen zu lassen. Also von daher, da sieht es schon, glaube ich, ein bisschen anders aus. Und ich glaube, auch da hat Utrecht vielleicht noch größere Chancen als Alkmaar, etwas zu erreichen. Bei den beiden Zweitligisten, Cambuur und De Graafschap, die jetzt beide auf den Aufstiegsplätzen standen und beide schon relativ großen Vorsprung hatten, da verstehe ich den Ärger halt extrem, weil sie spielen nun mal 2 Drittel der Saison, wenn nicht sogar schon mehr, und dominieren die Liga, planen auch schon etatmäßig, vertragsverlängerungstechnisch für die neue Saison, verlängern mit Spielern zu Erstligakonditionen. Natürlich ist das mit dem Risiko behaftet, weil die Saison noch nicht zu Ende war, aber unterm Strich kann man halt schon bei 11, 12 Punkten Vorsprung und 8 oder 9 noch ausstehenden Spielen schon leise in die Richtung planen, verständlicherweise. Mhm. Und in der ersten Liga ist es ebenfalls mit Waalwijk, die wirklich abgeschlagen am Tabellenende waren und eigentlich unter normalen Bedingungen gar keine Chance gehabt hatten, mehr in der Liga zu bleiben, ist es halt schon unfassbar bitter und ärgerlich für die beiden Zweitligisten, um da wieder hochzukommen. Also deswegen, die Chancen sehe ich tatsächlich eigentlich nur bei Utrecht gegeben. Aber ich verstehe den Ärger sowohl von Alkmaar als auch von Cambuur und De Graafschap nur allzu gut.
Wäre es denn in den Niederlanden, ich meine, das wird ja hier auch in Deutschland diskutiert, falls abgebrochen wird, möglich dann ja halt mal mit 2 Mannschaften mehr zu spielen in der Saison und der nächste Saison halt mehr Absteiger zu haben?
Also es wurde in der letzten Zeit eigentlich häufiger diskutiert, dass die Eredivisie sogar verkleinert werden soll, dass man von 18 auf 16 Mannschaften geht. Mhm. Einfach um die Leistungsdichte in der Liga wieder hochzuholen, um zu sagen, wir sind nur mal ein kleines Land, wir haben nicht so viele Mannschaften, die diese Leistungsdichte haben, um Ajax, Feyenoord, PSV, Alkmaar, Vitesse Konkurrenz bieten zu können. Das sieht man teilweise auch an den Ergebnissen. Wenn Ajax ein Heimspiel hat gegen Emmen oder auch teilweise gegen uns, dann ist es nicht unüblich, dass wir auch mal mit 5 oder 6 Toren nach Hause fahren. Also deswegen, das ist schon enorm, der Leistungsunterschied in der Liga teilweise, auch die Finanzkraft in der Liga. Deswegen, das wäre ja im Prinzip genau konterkariert. Also dieses Vorhaben, eventuell irgendwann die Liga zu verkleinern, jetzt zu torpedieren, indem man die Liga vergrößert. Zumal jetzt natürlich die nächste Saison spielplantechnisch durch die EM, die verschoben wurde, wahrscheinlich noch weniger Raum bietet eigentlich, um im Endeffekt die Saison gut und mit genügend Mannschaften oder mit genügend Platz für Spielen zu Ende zu führen. Deswegen haben wir uns halt dafür, die meisten Vereine sich dafür ausgesprochen, zu sagen, wir gehen dann doch auf die Möglichkeit nicht zu erhöhen und nicht auszuweiten. Und dem ist im Endeffekt auch die Liga gefolgt.
Wir müssen jetzt leider ein bisschen Werbung machen. Wenn wir zurück sind, reden wir mal über den Rest des Sports in den Niederlanden, wie es da so weiterläuft und was da so abgebrochen wurde oder gar nicht erst stattfindet oder vielleicht doch und so weiter. Weiteres halt nach der Werbung. Hallo, da sind wir wieder zurück aus der Werbung. Wir haben heute Robert Pinho, Geschäftsführer von RP Sportmanagement und Deutschland verantwortlicher. Das ist WWW Fanlos aus den Niederlanden hier. Und sprechen mit ihm über ja Sport, Corona-Abbruch und Zukunft des Sports in den Niederlanden. Fußball ist jetzt abgebrochen. Wie lief das denn, ja, oder läuft das denn in anderen Sporten? Eishockey hat auch abgebrochen. Selbst der in Deutschland spielende Verein, die Tilburg Tappers, mussten abbrechen. Denen tut das ja mit Sicherheit mehr weh als Fußball. Ja, wie läuft das denn so in den Niederlanden mit den Abbrüchen und wie ist da das Feedback?
Also grundsätzlich sind im Prinzip eigentlich alle Sportarten im Senioren- und Nachwuchsbereich komplett abgebrochen worden. Also es gab jetzt keine Entscheidungen wie in Deutschland, gerade im Amateurfußball oder auch in anderen Sportarten, wie jetzt im Basketball, geht es ja in irgendeiner Weise und irgendeiner Form dann vielleicht doch weiter. Und in den Niederlanden ist es halt doch schon rigoros, komplett und auch schnell entschieden worden, vor allem. Das war vielleicht für viele voreilig, auf der anderen Seite aber auch mit Planungssicherheit verbunden. So dass man wirklich gesagt hat, man hat überall einen Cut gesetzt. Ob es denn wirklich nötig war, sieht man allein schon an der Tatsache, dass zum Beispiel im Nachwuchsbereich in den Niederlanden mittlerweile wieder alle Trainings- und Wettkampfformen im Prinzip gestattet sind. Das heißt, man darf aktuell auch schon wieder im Nachwuchsbereich ganz normal mit Körperkontakt auch 11 gegen 11 wieder spielen. Was im Prinzip ja rein theoretisch dann auch wieder die Möglichkeit geschaffen hätte, um Ligen fortzuführen. Allerdings hat man sich da halt relativ klar und deutlich und schnell entschieden zu sagen, man macht einen Stopp. Man hat auch im Nachwuchs- und Amateurbereich die Saisons tatsächlich annulliert, im Fußballbereich jetzt. Und hat dann im Prinzip dann eben für eine einheitliche Verfahrensweise sich entschieden. Ja, ich denke, ob das besser oder schlechter war, wird man wahrscheinlich erst ein bisschen rückwirkend an einer gewissen Zeit alles beurteilen können.
Mhm. Nun gibt es ja Sportarten in den Niederlanden, die ähnlich wie hier dann eigentlich jetzt in den Sommermonaten stattfinden, wie Hockey, also Feldhockey, ja. Honkball, was bei uns ja Baseball heißt, das ja in den Niederlanden relativ groß ist. Weißt du, ob diese denn regulär stattfinden oder nicht? Gerade im Baseball steht ja gerade für die Niederlande viel auf dem Spiel oder an.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, gerade im Baseball-Honkball bin ich nicht wirklich komplett drin. Ich weiß, dass im Feldhockey im Prinzip die Überlegungen waren, da eventuell was in abgekürzter und verkürzter Form eventuell durchzuführen, aber zum aktuellen Zeitpunkt jetzt ist momentan noch überall ein Strich durch. Mhm. Ja, das ist, also ob da vielleicht noch Lockerungen wieder kommen und nach vorne gezogen wird, das ist möglich, das kann schon sein. Wir sind auch im Fußballbereich auch dabei zu sagen, wir können eventuell auch schon wieder im August zumindest Freundschaftsspiele wieder absolvieren. Aber das ist alles momentan noch nicht richtig absehbar. Und die Entscheidungen sind dann doch schon recht kurzfristig. Und manchmal entscheiden sich da Sachen auch wirklich erst eine Woche vorher. Also die Spontanität, die in Deutschland herrscht, die wird dann auch auf der anderen Seite der Grenze gelebt.
Nun war ja immer die Frage, oder ist hier auch immer die Frage, die habe ich auch schon mit dem einen oder anderen Sportler hier durchgesprochen, was macht man denn in so einer Pause? Ich meine, oder nach so einem Abbruch? Ich meine, ich kenne Eishockeyspieler, die sind dann umgezogen, da wo sie nächste Saison hinspielen. Wenn sie das nicht gemacht hätten, würden sie jetzt auf gepackten Kisten sitzen. Ja. Und andere Fußballvereine, ich meine, in Deutschland, die haben sich dann fit gehalten und wieder angefangen zu trainieren, damit sie dann ihre Geisterspiele machen. Ja. Was hat denn der WWW Fandom zum Beispiel jetzt anders gemacht, als sie in der normalen kurzen Sommerpause dank der Europameisterschaft gemacht hätten?
Ja, also wir haben natürlich erstmal auch sehr, sehr lange mit dem Training pausiert, so wie es in Deutschland ja auch der Fall war. Ja. Also die Spieler haben zu Hause trainiert, wurden dann im Endeffekt, haben individuelle Trainingspläne bekommen, jede Woche von unserem physischen Trainerteam, haben auch 2-3 Mal pro Woche per Videotraining zusammengeschaltet trainiert. Dass man sich halt trotzdem irgendwie noch gesehen, in Anführungsstrichen hat, haben dann nach einer gewissen Zeit auch eigentlich parallel zu Deutschland auch wieder das Kleingruppentraining aufgenommen. Zuerst in Gruppen von 5, danach in Gruppen von 12. Dabei ist es dann auch geblieben. Ins komplette Mannschaftstraining sind wir gar nicht zurückgekehrt, sondern in die Gruppen von, also wir haben die Mannschaft zumindest gesplittet in 2 Hälften. Mhm. Das war das, was möglich war. und haben dann bis vor einer Woche trainiert. Bis vor einer Woche hat die Mannschaft trainiert und ist dann jetzt seit Anfang Juni im Prinzip in der Sommerpause. Das heißt, alle Jungs sind jetzt quasi im Urlaub. Und das läuft eigentlich schon fast parallel zu den Planungen, die eigentlich auch sowieso gewesen wären. Also die Saison in den Niederlanden wäre bis Anfang Mai gelaufen. Dann gäbe es noch die Relegation zum Playoff-Spiele, wo wir Gott sei Dank dieses Jahr auch von, ja, wahrscheinlich auch verschont geblieben wären. Sodass die Saison aber offiziell auch erst wieder Richtung 23., 24. Mai zu Ende gewesen wäre. Da hätte man noch eine Woche gehabt, wo man vielleicht noch ein bisschen durch die Dörfer gezogen wäre und noch zwei, drei Freundschaftsspiele in der Region gegen Amateurteams veranstaltet hätte. Und wäre dann sowieso Ende Mai mit dem Training abgeschlossen. Und ja, deswegen hat sich eigentlich durch die Corona-Situation in der auf der Zeitschiene jetzt aktuell wenig verändert. Die Jungs haben jetzt 4 Wochen frei und werden dann Anfang Juli wieder in die Vorbereitung starten.
Also plant ihr quasi, das genauso zu machen, wie immer?
Nur ja, eben mit dem Vorbereitung wird ein bisschen anders aussehen. Also ja. Wir haben jetzt die Planungen sehen momentan vor. Es gibt momentan jetzt einen Plan, den die Eredivisie beim Ministerium eingereicht hat, wie die neue Saison vonstatten gehen soll. Und da liegt der Plan jetzt, dass Mitte September die Saison wieder beginnen wird. Das ist halt einen guten Monat später als geplant. Das heißt, unsere Vorbereitung wird auch anders aussehen. Wir werden jetzt nicht eine 11-wöchige Vorbereitung durchführen. Ich glaube, da würde auch kein Fußballprofi wirklich danach jubeln wollen. aber Plan ist momentan, dass wir halt zum geplanten Zeitpunkt 1.7. wieder mit der Vorbereitung starten und die Vorbereitung dann einmal für zweimal für eine Woche unterbrechen, wo die Spieler quasi dann nochmal 5-6 Tage nach Hause können, zu den Familien können, noch eine kleine Pause einfach bekommen, um einfach diese Dauer der Vorbereitung ein bisschen zu strecken.
Das hat ja auch so seinen leichten Planungsvorteil, dass ihr dann zu Saisonbeginn oder zu Vorbereitungsbeginn weniger verletzt habt, weil ihr keine Spiele hattet, in denen sich Leute verletzen konnten am Ende.
Das stimmt.
Wo ja in jeder Liga die verletzten Zahlen immer höher sind gegen Ende der Saison als zu Weihnachten oder so.
Das stimmt.
Hat denn der Verein noch irgendwelche Maßnahmen getroffen? Ich meine, es gibt ja Vereine, die durchaus die Pause oder den Abbruch nutzen in anderen Ländern oder in anderen Ligen, vielleicht auch anderen Städten, um zu sagen so, dann haben wir ja jetzt genug Zeit, um mal ein komplett neues Stadion zu bauen und das rechtzeitig zu Saisonbeginn wieder fertig zu haben und die Zeit irgendwie anderweitig nutzen.
Ja, absolut. Also fürs komplett neue Stadion hat jetzt so der ein oder andere Euro noch gefehlt, aber wir sind sowieso dabei. Vor 4 Jahren haben wir einen Stufenplan entwickelt, wo wir den Verein stufenweise zukunftsfit machen wollen und der läuft parallel sportlich und einmal infrastrukturell. Sportlich sind wir da im Prinzip komplett, eigentlich unserem Ziel sogar schon fast einen Schritt voraus. Wir sind 2017 wieder aufgestiegen in die erste Liga, seitdem jetzt immer den Klassenerhalt direkt geschafft, souverän. Auch teilweise Richtung Tabellenmittelfeld, jetzt mit Platz 12 oder Platz 13. Sehr, sehr zufriedenstellend, eigentlich über Plan. Und infrastrukturell sind wir eben dabei, unseren aktuellen Standort, der schon sehr, sehr traditionell ist, so ein bisschen zu vergleichen, vielleicht mit so einem Kultstadion wie dem Millerntor auf St. Pauli oder auch dem alten Wirkelberg in Mönchengladbach hier nahegelegen, um das so nach und nach zukunftsfit zu machen und bauen das etappenweise um. Modernisieren es und alles aber wirklich mit aparten, autarken Projekten, die eventuell bei finanziellen Problemen, Abstiegen, wie auch immer, gestoppt werden könnten, ohne dass es jetzt so ein halbfertiges Stadion geben würde, sondern immer eben so die alleine fertige, für sich stehende Etappen. Und was wir jetzt gerade machen können, ein sehr, sehr wichtiger Schritt für uns auch sportlich, dass wir endlich wieder auf Naturrasen im Stadion zurückgehen. Wir haben die letzten 7, 8 Jahre auf Kunstrasen gespielt im Stadion. Einfach weil es landesweit gefördert wurde. Es war finanziell lukrativer, gerade für die kleineren Vereine. Und jetzt haben wir aber durch andere Subventionsmöglichkeiten in den Niederlanden die Chance bekommen, wieder auf Naturrasen zurückzugehen. Und da müssen wir jetzt nicht auf Rollrasen zurückgreifen, sondern haben genügend Zeit, um einen gut gesäten Rasen im Prinzip jetzt mit unseren Partnern wieder zu verlegen, sodass wir endlich wieder Naturrasen in diesem traditionellen Stadion haben, was auch dann wieder zu uns passt und auch wieder sportlich ermöglicht, Spieler zu holen, die ansonsten vielleicht nicht zu uns gekommen sind oder die nicht zu uns gekommen sind bisher, weil wir eben Naturrasen, Kunstrasen hatten.
Was auch den Vorteil hat aus eigener Erfahrung, dass es dann im Sommer nicht leicht subtropische Temperaturen bei euch auf dem Kunstrasen
gibt. Absolut, absolut. Und ja, wir hatten ja im letzten Sommer sogar die deutsche Nationalmannschaft bei uns im Trainingslager bei uns in Venlo für eine Woche. Und da hätten wir natürlich die Jungs auch gerne im Stadion trainieren lassen, aber die mussten dann im Endeffekt auf unserem Trainingsplatz ausweichen, weil im Stadion natürlich der Kunstrasen war, den nicht unbedingt jeder wollte. Und diese subtropischen Temperaturen, wir haben jetzt zufälligerweise in den letzten 3 Jahren, als wir in der Eredivisie sind, immer zu Saisonbeginn zu Hause gegen Ajax gespielt. Und immer wieder waren die Boulevard in den Niederlanden groß mit Stimmen von Ajax-Profis, die sich dagegen ausgesprochen haben. Es waren draußen sowieso schon 30 Grad, auf dem Kunstrasen sind es 40. Dann noch das Granulat, was da drin ist, stumpf und so weiter und so fort.
Die Feuchtigkeit und...
Ja, es war auf jeden Fall so, dass wir von dem super sympathischen Imageverein, den wir in den Niederlanden sind, so ein Verein, der im Prinzip eigentlich nur Sympathien vereint, vielleicht so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit dem SC Freiburg in Deutschland, der wirklich einfach so als die beschaulichen, auf junge Spieler setzenden, sympathischen Leute gesehen wird. So sind wir eigentlich auch in den Niederlanden immer gesehen, nur mit diesem Haken Kunstrasen im Stadion. Und das haben wir jetzt endlich ablegen können. Und deswegen ist es auch wieder ein ganz, ganz wichtiger Schritt für uns auf unserer Weiterentwicklung des Vereins.
Hm. Wir machen da jetzt auch noch mal Pause für Werbung. Danach werden wir noch mal darüber sprechen, wie die Chancen so für deutsche Spieler zum Beispiel in den Niederlanden sind, ob die da heiß begehrt sind oder eher so, brauchen wir nicht, was es da schon für Beispiele gab. Und auch über ein kleines anderes Fußballprojekt von Robert. Bis gleich dann. Da sind wir wieder mit Robert Pignor und reden über Sport, Fußball und Entwicklungsmöglichkeiten in den Niederlanden. Nun ist ja dein Verein, der WWW Venlo, durchaus auch in Deutschland bekannt geworden, durch das Gastspiel oder beziehungsweise die 2 Saisons, die Lars Unnerstall bei euch im Tor stand und auch sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat, nachdem er in Düsseldorf ja mehr auf der Bank saß und bevor er dann ja jetzt nach Eindhoven gewechselt ist. Mit Lukas Schmitz verpflichtet habt ihr wieder einen Spieler für die nächste Saison verpflichtet, der Bundesliga-Erfahrung hat, auch mal grenznah gespielt hat. Wie ist denn so der niederländische Fußball allgemein für deutsche Fußballer als Karrierechance?
Also ich glaube, da muss man zwei Situationen unterscheiden. Auf der einen Seite, das habe ich zu Beginn auch schon mal erwähnt, ist die Eredivisie bekannt dafür, jungen Spielern sehr schnell die Chance zu geben. Ja. Wenn ich mir anschaue, dieses Jahr haben wir unser erstes Spiel des Jahres gegen die PSV Eindhoven zu Hause gemacht. Und da standen bei der PSV Eindhoven einfach 2 16-Jährige auf dem Platz. Mhm. Und wir reden halt jetzt von der PSV Eindhoven. Wir reden halt quasi von der zweitstärksten Kraft des holländischen Fußballs. Das war natürlich schon enorm. Also das ist schon ein Trend, der einfach schon besonders ist. Und das ist etwas, was junge deutsche Spieler natürlich schon schätzen können. Ich meine, Deutschland wird auch den absoluten Top-Talenten. Wir sehen es in Leverkusen zum Beispiel jetzt auch wieder und in Dortmund. Da werden auch ganz, ganz junge Jungs schon gebracht. Allerdings reden wir halt wahrscheinlich dann schon so von den Top 5 oder Top 10 ihres Jahrgangs weltweit. In den Niederlanden ist es dann natürlich auch schon mal vielleicht für den einen oder anderen Spieler, der ansonsten in der Bundesliga noch nicht zum Zuge kommen würde, sondern vielleicht erstmal in der, wenn vorhandenen, U23 spielen müsste. Mhm. Und dann eben auf Regionalliganiveau meistens. Da ist es vielleicht schon interessant für junge Spieler. Wir haben jetzt gerade diese Saison zum Beispiel John Yeboah, deutschen U20-Nationalspieler, vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Der Junge, der hat in der letzten Saison, ist ja 2-3 Mal eingewechselt worden für Wolfsburg in der Bundesliga. Bei uns hat er jetzt, ich glaube, 10, 11 Spiele von Beginn an machen können und nochmal 8 Mal eingewechselt worden. Und das auch in der Liga, die natürlich deutlich über der deutschen Regionalliga anzusiedeln ist. Dementsprechend, ich glaube, es ist für ganz junge deutsche Spieler schon interessant, den Step Richtung Holland zu machen. Und auf der anderen Seite, und damit haben wir besonders gute Erfahrungen in den letzten Jahren seit dem Wiederaufstieg jetzt gemacht, das war auch tatsächlich so ein bisschen unsere Philosophie, dass wir Spielern aus Deutschland, die so ein bisschen in eine Sackgasse gefahren sind, die Chance geben möchten. Du hast gerade Lars Unnerstall angesprochen, perfektes Beispiel. Lars sitzt beim deutschen Zweitligisten zu dem Zeitpunkt auf der Bank und kommt nach Holland in die Eredivisie und spielt 2 Jahre lang bärenstark und verdient sich den Wechsel zur PSV Eindhoven, wo er jetzt Nummer 1 ist und wo er jetzt womöglich Europa Champions League spielen kann wieder und auch wieder ganz andere Verdienstmöglichkeiten hat als bei uns. Dementsprechend wäre es ihm vor 2 Jahren unmöglich gewesen, als Ersatztorhüter in der 2. Bundesliga in Deutschland Stammtorhüter der PSV Eindhoven zu werden. In einem Alter 27, 28, zumal erst recht. Und deswegen ist das ist ein Vorbild. Wir haben Penyem Lapper in Deutschland, in der 1. Liga, in der 2. Liga, so ein bisschen schon als Chancentod abgestempelt gewesen, zuletzt in Dresden, wo er war. Den haben wir aus Dresden geholt, die Chance gegeben bei uns. Er hat bei uns das komplette Vertrauen bekommen, was in Deutschland doch schon schwierig ist. In Deutschland, selbst in der 2. Liga, gibt es 2, 3 vollwertige Stürmer, die letztendlich nach 2, 3 Spielen, wo sie nicht getroffen haben, schneller auf der Bank sind, als ihnen lieb ist. Bei uns ist es durch die Kaderstruktur und durch die finanziellen Möglichkeiten einfach der Fall, und das spreche ich nicht nur für uns als Verein, sondern von vielen Eredivisie-Clubs, da gibt es vielleicht auch nur einen Spieler für die Position, vielleicht wenn es hochkommt, 2. Und so hatten Penyem Lapper oder auch Lennart T., den wir davor von Werder Bremen geholt hatten, alle gleich im gleichen Alter, alle Mitte 20, alle vielleicht mal als hohes Talent gepriesen, dann vielleicht ein bisschen zurückgefallen. Alle haben bei uns das volle Vertrauen bekommen und das zurückgezahlt. Lennart T. Hat einen sehr, sehr spannenden Transfer in die Türkei gemacht, für ihn sehr finanziell interessant gewesen. Penyem Lapper ist in die Vereinigten Arabischen Emirate gewechselt, auch wieder einen finanziell fantastischen Vertrag unterschrieben. Lars Unnerstall zu PSV Eindhoven gegangen. Jetzt aktuell diese Saison Tobi Pachonik, den in Deutschland wahrscheinlich auch wenig auf dem Zettel haben, aus der Jugend von Schalke und Nürnberg, der über die italienische 2. Liga so ein bisschen fast in der Versenkung verschwunden war, den wir geholt haben und jetzt aktuell wirklich Interesse von zahlreichen Vereinen auf sich gezogen hat. Also von daher, das ist schon eine Strategie für Spieler aus Deutschland, entweder zu sehr, sehr jungem Alter oder eben vielleicht nach einem kleinen Karrieredelle den Step nach Holland zu machen. Also das definitiv.
Würdest du also sagen, wenn du in Deutschland, sag ich mal, U19 Bundesliga, da jedes Spiel gemacht hast, ganz gut warst, so mal zumindest bei einem DFB-Lehrgang warst oder vielleicht auch mehr, dass bevor du irgendwo in die Regionalliga zu einem mittelmäßigen Verein wechselst, man es vielleicht doch mal in den Niederlanden probieren sollte?
Das kann man pauschal so, glaube ich, nicht sagen, weil der Sprung zwischen der U19 und tatsächlich dann der Eredivisie ist doch gigantisch. Also viele Spieler unterschätzen das vielleicht auch. Wir hatten auch vor 2 Jahren, ich glaube, wir waren in den Top 3 der Torschützen der A-Jugend-Bundesliga, Etienne Aminido. Aktuell spielt er in Osnabrück in der 2. Bundesliga. Den hatten wir auch ausgeliehen vom BVB. Und ich glaube, da war so ein bisschen für uns auch ein Lerneffekt. Der Junge kam natürlich mit dem Rucksack, Torschützenkönig A-Jugend-Bundesliga, deutscher U-Nationalspieler. Hat, glaube ich, die Erwartungshaltung gehabt, ich komme hier hin und ich mache jedes Spiel von Anfang an. Aber als 18-Jähriger ist es dann doch schon nochmal ein Sprung, ob du dann im Seniorenfußball sofort Fuß fasst. Und Etienne hat ein tolles Talent. Also ich traue ihm auch durchaus den Sprung in die Bundesliga noch zu. Nur vielleicht war da Erwartungshaltung und Realität doch noch ein bisschen was anderes. Also ich glaube schon, dass es für die Spieler Sinn machen würde, vielleicht so den ersten Schritt im Profifußball, im Seniorenfußball vielleicht dann doch im Heimatland noch zu machen. Aber nach einer Saison, wenn man sich dann nicht direkt durchgesetzt hat, mit 19 vielleicht dann doch mal den Sprung rüber zu machen. Also direkt aus der Jugend bin ich noch ein bisschen skeptisch. Aber nachdem man es 1 Jahr in Deutschland vielleicht nicht direkt geschafft hat, weil ich glaube, jeder Junge hat dann doch das Ziel, wenn du aus der A-Jugend des eigenen Bundesliga-Club kommst, dass du dann 1 Jahr im Club versuchen willst, dich oben durchzubeißen. Vollkommen legitim. Aber wenn du merkst, wie bei John Yeboah zum Beispiel, dass du kommst nicht ganz zum Zug, du kommst nur zu ein paar Einwechslungen, dann mach den Sprung in die Niederlande. Die Niederlande ist eine Scouting-Liga, man sieht, welche Spieler geholt werden, von anderen Clubs. Jedes Jahr gehen die besten 10, 20 Spieler der Eredivisie zu den großen Vereinen in Europa. Und deswegen, also ich glaube, dass so ein Sprung in die Niederlande allgemein immer interessant ist für Spieler. Nur man muss sich bewusst sein, der ist mit Gehaltseinbußen verbunden.
Ja, Ist ja auch das, was wir den Spielern immer predigen. Ne? Probieren mal Niederlande, Belgien, gibt es da weniger Geld, aber mehr Prestige vielleicht oder mehr Ruhm. Nun kümmerst du dich ja auch um Fußballnachwuchs mit deiner Fußballschule Grenzland, die nicht umsonst so heißt, weil ihr kümmert euch ja im Prinzip um, ja, hier in der Gegend um Düsseldorf sagt man, da will keiner hin. Um die ganzen, ja, mehr oder weniger, oder um den Jugendbereich, ja, zwischen, ich sag mal ganz platt, zwischen Düsseldorf und Venlo, also alles, was so auf dem grünen, platten Land ist, wo du sonst nur durchfährst. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
Eigentlich war das eine Studentenidee, die gar nicht so geplant war, so groß zu werden. Wir waren zusammen mit einem Kumpel, der zu dem Zeitpunkt Jugendtrainer bei Borussia Mönchengladbach gewesen ist. Saßen wir irgendwann mal in der Vorlesung zusammen und er hat mir von seinem Plan erzählt für seinen Heimatverein, eben hier auf dem platten Land, wie du es gerade schön genannt hast, ein Sommercamp zu veranstalten, hat seine Trainerkollegen von ein paar anderen NLZs angesprochen, ob die Lust haben, eventuell dabei zu sein. Und ja, die haben das Camp organisiert, es war ein Riesenerfolg. Und daraufhin kam der nächste Verein auf ihn zu und. Ja, er ist halt Trainer und er hat gesagt, ich möchte Trainer sein, ich möchte mich nicht um die ganze Orga kümmern. Und ich fand das als Studentenjob eigentlich ganz spannend, so eine Fußballschule nebenbei aufzubauen, gerade auch, weil die Tätigkeit in Venlo zu dem Zeitpunkt auch schon so ein bisschen begonnen hatte, dass man schon so zwei berufliche Perspektivstandbeine für nach dem Studium sich schon erarbeiten könnte, selbstständig zu sein. Und dann haben wir es einfach mal dem Kind einen Namen gegeben, haben es Fußballschule Grenzland genannt. Deine Erklärung ist gar nicht verkehrt. Also wir haben wirklich gesagt, wir wollen hier das Grenzland von Deutschland Richtung Niederlande im Prinzip dann mit Fußballcamps versorgen. Und ja, jetzt schauen wir mal 8 Jahre später, ist unser Grenzland mittlerweile, umfasst das ganze Ruhrgebiet, Wuppertal, Düsseldorf. Wir sind von Kleve im Norden bis Aachen im Süden. Also mittlerweile eigentlich 60-70% NRWs, das wir mittlerweile mit unserer Fußballschule abdecken. Sind gerade werden im 2021 mit den ersten Franchises in Regionen Grenzland von München zu Österreich, Grenzland von Brandenburg zu Polen, Grenzland von Bremen, Norddeutschland Richtung Dänemark, werden wir mit den ersten Franchises an den Start gehen, haben hier Wachstumsraten von 30-35% jedes Jahr, arbeiten mittlerweile mit über 100 Vereinen zusammen, haben 80 Freelance-Trainer, die für uns aktiv sind. Und ja, aus dieser Idee bringt die Profi-Fußballtrainer aus den Nachwuchsleistungszentren auf die Amateurplätze, gerade der ländlicheren Regionen. Ja, da sehen wir uns so ein bisschen als der Vermittler und Organisator zwischen und irgendwie kreieren wir so eine Win-Win-Win-Situation daraus zwischen Vereinen, Trainer und Kinder.
Also ist das Ding sozusagen positiv eskaliert, nachdem es eigentlich nur eine dumme Studentenidee war.
Korrekt, vollkommen richtig. Also es war nie mein Plan eigentlich, dass wir da mittlerweile haben wir 4 Vollzeitmitarbeiter sich um dieses Projekt kümmern. Und das war eigentlich immer nur gedacht, so ein bisschen eher statt Regale im Supermarkt einräumen, habe ich eine Fußballschule während des Studiums. Mhm. Und ja, irgendwie ist das dann doch schon größer geworden, als wir gedacht haben. Und mittlerweile, ja, wirklich eine tolle Geschichte, die noch, glaube ich, nicht zu Ende ist.
Denkst du denn, dass eure Fußballschule, ich meine, das ist ja bei vielen Eltern der Hintergrund, warum ihr Kind Fußball spielt, dass eure Fußballschule den Kindern eine breitere Perspektive und mehr Möglichkeiten gibt, eventuell mal Profi zu werden?
Das ist sehr weit hergeholt. Also wir fokussieren uns im ersten Schritt auf Kinder von 6 bis 13.
Okay.
Wenn mir jemand sagt, dass er einem 12-Jährigen versprechen kann, dass er Profi wird, da muss ich ihm wirklich schon manchmal schief angucken, weil das ist natürlich, da geht es um Anlagen, selbstverständlich, und wir haben auch neben unseren Fußballcamps, die wir anbieten, auch ein wöchentliches Talentetraining, wo rund 200 Kinder jetzt jedes Wochenende an 8 Standorten insgesamt verteilt bei uns trainieren, und auch da schaffen es jedes Jahr 10, 15 Kinder den Sprung ins NLZ. Das pushen wir allerdings nicht aktiv, sondern wir fördern eigentlich nur die Tatsache, die besten Kinder, die uns in Camps auffallen, kriegen die Chance, einmal wöchentlich quasi wie so einem Stützpunkttraining zu trainieren, machen sich dadurch gegenseitig besser, da die auf einmal auf einen ganz anderen Widerstand als im eigenen Verein treffen. Und dass dann andere Clubs auf diese Kinder aufmerksam werden, das ist einfach ein schöner Nebeneffekt. Ja. Bisher ist das eigentlich so diese Altersklasse, auf die wir uns fokussieren. Und deswegen ist es halt, wäre anmaßend zu sagen, dass wir mit einem Fußballcamp von 4 Tagen irgendjemanden den Weg zum Profifußballer ebnen.
Ja, es gibt Leute, die das durchaus raushauen.
Ja, das gibt es definitiv. Es gibt auch da Leute, die damit werben, aber das ist Humbug. Also das, was wir machen können und was wir wollen, ist, dass wir vielleicht den Kindern in der Zeit, gerade auch durch wechselnde Trainer, die dann in den Camps aktiv sind, ganz neuen Input mitzugeben. Und wir lassen auch Trainer der Vereine, bei denen, auf deren Anlagen wir zu Gast sind, auch bei unseren Trainern hospitieren, um vielleicht eventuell das eine oder andere sich abzuschauen für den eigenen Trainingsalltag. Mhm. Durch unser Talentetraining, was wir fördern, da ebnen wir vielleicht manchen den Sprung ins NLZ. Und was er dann selber draus macht, das ist dann der weitere Weg. Aber ich glaube, wir sehen uns ein bisschen mehr dadurch, dass wir der breiten Basis vielleicht ein etwas hochwertigeres, professionelleres Training anbieten können, als es im Verein der Fall ist, ohne jetzt die Vereine irgendwie abzuwerten. Das ist einfach, die Möglichkeiten, die wir haben, sind einfach andere. Die Eltern bezahlen bei uns natürlich einen höheren Betrag als im Vereinsbetrag. Dementsprechend können wir den Trainern auch einen höheren Satz zahlen, als es in Vereinen der Fall ist, wo meistens alles nur komplett ehrenamtlich läuft. Dementsprechend können wir natürlich auch eine höhere Trainingsqualität auf den Platz bringen, ganz klar. Aber eben auch dann, wie gesagt, in Fußballcamps von 4-5 Tagen. Und in 4-5 Tagen macht man eben keinen Profi.
Ja, das ist im Prinzip das, was wir auch immer wieder sagen, aber gefühlt hört ja keiner auf dich und mich. vor allen Dingen keine Eltern. Meinst du denn, dass diese Grenzlanderfahrung sozusagen den Kindern auch die Perspektive ändert? Also die Perspektive auch ein bisschen mehr außerhalb von Deutschland, deutschen Ligen, switcht oder legt?
Ja, also ich glaube, es ist schon so, dass im Grenzgebiet, dass wir auch sehr, sehr viele niederländische Trainer einsetzen. Also wir haben gerade Kooperationen eben, klar, durch meine Tätigkeit in Venlo, aber auch mit den anderen grenznah gelegenen Vereinen, Roda Kerkrade, Fortuna Sittard, Vitesse Arnheim, NEC Nijmegen. Da haben wir schon Trainer bei uns im Trainerpool, die auch regelmäßig für uns im Einsatz sind. Und du merkst schon bei vielen, vielen Kindern, aber auch vor allem bei den Eltern, dass die niederländischen Trainer tatsächlich super ankommen, weil die eine andere Art an Trainingsmethodik haben als die deutschen Trainer. Und die kommt sehr, sehr positiv rüber. Ob das jetzt wirklich dazu führt, dass Kinder vielleicht später mal den Sprung in die Niederlande machen oder nicht. Ja, gut. Vielleicht ist es einfach mal so ein bisschen ein kleiner Baustein zur Völkerverständigung. Wir wollen im Prinzip eigentlich einen verantwortungsvollen Umgang mit verschiedenen Bereichen den Kindern auf den Weg geben. Wir haben beispielsweise seit dem letzten Jahr, seit dem Trainingslager von der deutschen Nationalmannschaft, das wir da mit organisiert haben, einen guten Kontakt zu REWE aufgebaut, die auch großer Partner der Nationalmannschaft sind und mit denen ein Projekt Torhunger entwickelt, wo wir gemeinschaftlich in den Fußballcamps gesunde Ernährung im Sportbereich den Kindern nahebringen wollen. Das ist dann auch so ein Beispiel, was neben dieser Völkerverständigung, wie du es gerade genannt hast, auch ein bisschen was ist, was vielleicht so im Vereinsalltag auf dem Fußballplatz untergeht, wo dann in der Vereinskantine die Bratwurst und die Frikadelle immer angeboten wird oder die Süßtüte da im Training, wo wir dann halt gesagt haben, REWE möchte sich gerne zum Thema gesunde Ernährung im Nachwuchsbereich positionieren. Wir haben die Eingänge dorthin und haben gemeinschaftlich eben etwas entwickelt, wo wir auch im Fußballtraining spielerisch gesunde Ernährung den Kindern nahebringen durch verschiedene Trainingsmodule, aber auch durch kleine Rezepthefte, die Kinder beispielsweise mit nach Hause bekommen am Ende. Für eine gesunde Ernährung vor einem Spiel, nach einem Spiel, vor einem Trainingstag, für einen gesunden Snack, für die Alternative zum Burger oder zur Frikadelle oder was auch immer, die dann vielleicht auch mal leistungsfördernder für die Kinder sein kann. Und ich denke, das ist besonders wichtig, dass man sowas auch im jungen Alter den Kindern einfach schon mit auf den Weg gibt und nicht erst im Erwachsenenalter irgendwie dann anfängt zu lernen, sondern schon vom Kindesbein im Prinzip mitnimmt.
Ja, es hört sich ja sehr gut an und aus eigener Erfahrung und kann ich halt den Weg in die Eredivisie oder nach den Niederlande nur empfehlen, genauso wie das Prinzip der Fußballschule Grenzland sich mit Sicherheit ganzheitlicher anhört als von so vielen anderen Fußballschulen, wo dann anstatt Grenzland vielleicht auch noch ein großer, renommierter Verein steht. Das wäre es dann für heute auch gewesen von meiner Seite. Robert, hättest du noch irgendwas, was du gerne den Zuhörern mitgeben würdest?
Ja, auf jeden Fall erstmal bedanke ich mich für das nette Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und mit auf den Weg geben, ja, ich glaube, ich hoffe einfach, dass die Zeit, die wir jetzt, die hinter uns lag und die vielleicht uns jetzt noch ein bisschen in abgeschwächter Form noch ein bisschen weiter begleiten wird, vielleicht dem einen oder anderen dann doch nochmal die Augen auf andere Dinge öffnet. Ich persönlich habe es jetzt zum Beispiel gemerkt, vor 8 Monaten zum zweiten Mal Vater geworden und habe jetzt quasi eine aufgezwungene Elternzeit miterlebt, so einen Monat. Und das hört sich jetzt so negativ an, aber das war im Endeffekt beim ersten Kind nicht der Fall. Jetzt hatte ich mal viel, viel Zeit mit den Kindern und das ist vielleicht dann doch schon mal wichtig, dass man auch merkt, dass höher, schneller, weiter nicht immer der richtige Weg ist, sondern vielleicht man sich auch auf andere Dinge mal wieder ein bisschen besinnen sollte und andere Dinge einfach viel mehr wertschätzen sollte, als es vorher der Fall war. Und es ist eigentlich traurig, dass es so eine Situation gebraucht hat, damit man vielleicht zu so Einsichten kommt, aber wenn man was Gutes aus dieser ganzen Krisensituation mitnehmen sollte, dann wären das, glaube ich, die Dinge, dass man sich vielleicht wieder auf so Sachen etwas mehr beschränken sollte oder mehr fokussieren sollte, als es vielleicht im normalen Alltag vorher der Fall war.
Ja, das waren sehr wichtige und richtige Worte von Robert Pinho zum Schluss. Wir hören uns das nächste Mal beim Big in Sports Podcast auf meinsportpodcast.de. Danke, Robert, für das wirklich nette und informative Interview. Wir hören uns demnächst. Bis dann. Tschüss.
Danke, ciao.
Der Big in Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.